Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stories. Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Wir haben uns heute eingefunden auf unserer schönen Samtcouch im kleinsten Tonstudio in Anführungszeichen Hamburgs, und zwar Simone Finkenwirth
und Sarah O'Connor. Hallo.
Hallo. Und los geht es wie immer mit einem Gedicht. Bitte, Simone.
Ja, ich habe herausgesucht ein Gedicht, Stefan Zweig, Silberne Seiten, denn wir beide verehren den Autor sehr, lesen seine Bücher, und er hat auch Gedichte geschrieben. Und dieses Gedicht, passend zum Juni, heißt Juninacht. Weiche Lichteswellen träumen in die warme Juninacht. Leise atmen alle Blumen ihrer Seele süße Düfte in die leichten, lauen Winde, die tief in den Zweigen singen. Stille, wehmutsvoller Lieder, müde, schwere Sehnsuchtsworte, die in unserem Herzen klingen, die wir suchen, niemals finden, aber dennoch stets verstehen, wenn die lauen Juninächte ihre Sehnsuchtsmelodien durch die dunklen Zweige wehen. Das war jetzt ein bisschen melancholisch.
Aber auch sehr sehnsuchtsvoll.
Ja, ja, ja. Also
und das passt ja schon wieder zu unseren Büchern, und sind ja irgendwie auch Sehnsuchtsorte.
Sehnsuchtsorte und aber auch Orte, an denen man sich aufladen kann.
Im absolut, positiven Sinne. Ganz genau.
Da haben wir auch schöne Sachen dabei.
Das finde ich aber auch.
Ja, du bist gerade frisch aus dem Urlaub zurück und hast mir heute gleich deine Urlaubsentdeckung mitgebracht, die dich unglaublich begeistert hat.
Das stimmt, Simone. Und das in deinen Worten zu sagen, das ist neues Futter. Und das heißt Choice von Neil Mukherjee. Das gibt es tatsächlich noch nicht auf Deutsch.
Ach, okay.
Wie du weißt, lese ich das meiste ja sowieso im englischen Original, sofern es das gibt im Englischen. So auch dieses. Aber ich bin ganz hoffnungsfroh, dass es übersetzt wird, denn von dem Neil Mukherjee gibt es schon einiges auf Deutsch. Und dieses hat mich wirklich sehr begeistert. Es hat mich auch gefordert, muss ich sagen. Mhm. Es hat mich zum Nachdenken gebracht. Worum geht es? Es ist im Prinzip ein literarisches Triptychon. Also wir haben drei Teile, in denen es immer übergeordnet um das Thema Wahl geht. Welche Wahl treffe ich? Oder eben auch nicht. Mhm. Es geht um moralische Entscheidungen und auch ethische Entscheidungen. Im ersten begegnen wir einem indischen Briten, der in London als Publizist arbeitet. Und das ist ganz interessant. Er nimmt uns sofort mit in das Verlagshaus, in dem er arbeitet, mitten in London. Und er hat quasi die Aufgabe vor sich, ein Buch anzupreisen, seinen KollegInnen, weil er es unbedingt drucken möchte. Er ist jemand, der sehr hart mit seiner Umwelt ins Gericht geht, der Ungerechtigkeiten vermutet, wo vielleicht andere sagen würden, hä, nee, du spinnst doch. Mhm. Der ist zum Beispiel auch der Meinung, er ist nur auf seiner Position in dem Verlag, weil sie quasi einen Menschen mit brauner Hautfarbe brauchten.
Interessant.
Mhm. Und das ist ganz toll gemacht, weil er stellt dann quasi dieses Buch seinen KollegInnen vor, und es gibt aber noch so eine Ebene, wo wir quasi lesen, was er denkt, was er eigentlich gerne sagen würde. Mhm. Und dann denke ich als Leserin, oh mein Gott, was macht er denn? Und am Ende steht, that's what I would have said. Das ist das, was ich gerne gesagt hätte. Aber er sagt was anderes. Also das spielt so ganz toll mit so gedanklicher Rede, die wir dann zum Glück lesen dürfen. Er ist schwul, lebt mit seinem Mann und zwei Kindern in einer schönen Stadtwohnung. Mhm. Und er ist jemand, der nie Kinder haben wollte. Und sein Mann ist Ökonom durch und durch. ganz zum Missfallen von unserem Publizisten, der wirklich von Ökonomen, ergo Kapitalisten gar nichts hält. Und so clashen die wirklich immer wieder ineinander. Und auch die Frage von Vaterschaft, was bedeutet es, Kinder in dieser Welt großzuziehen, werden auf jeden Fall gestellt. Und am Schluss seines Teils trifft er eine radikale Entscheidung.
Die du uns aber nicht verraten
Natürlich willst. Nicht.
Oh, das klingt absolut anziehend, spannend und ich kann es nicht erwarten, dass es auf Deutsch erscheint.
Ich mache mal nur einen kleinen Teaser, ja. Simone. Im zweiten Teil geht es um eine junge Britin, die nachts sich ein Uber bestellt, um nach Hause zu kommen nach einer Party. Und sie steigt ein und der Fahrer fährt super schnell, als hätte er was getrunken. Und sie denkt sich die ganze Zeit, sag mal, bin ich hier im falschen Film? Bin ich es, die irgendwie getrunken hat? Ja, hat sie. Sie traut sich also irgendwie selbst nicht mehr so ganz. Der rast dahin und plötzlich knallt das. Sie dreht sich um, guckt aus dem Fenster und sieht einen großen Hund auf der Straße liegen. Und neben dem Hund ein Kind. Oha. Und das Taxi fährt weiter.
Ach krass.
Und im dritten Teil geht es um eine indische Familie, die von einer NGO aus Großbritannien eine Kuh zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Also eine arme Familie wurde so ganz random ausgesucht für dieses Projekt. Raus aus der Armut mittels einer Kuh. Und was diese Familie alles durchleiden muss, tatsächlich aufgrund dieser Kuh, das ist einfach unglaublich.
Wahnsinn. Ja, davon habe ich auch schon mal gehört. Und sag mal, Sarah, sind die jetzt dann alle miteinander verbunden? Gibt es dann einen Faden, den man versteht?
Gute und richtige Frage. Die sind alle miteinander verbunden. Und du hast wirklich, absolut, du hast beim Lesen wirklich so unglaubliche Momente. Es hat mich wirklich wach gehalten. Mhm. Du liest das, als würdest du wirklich einen spannenden Krimi lesen. Das hat überhaupt nichts Kriminalistisches an sich. Mhm. Es stellt wirklich sehr, sehr wichtige Fragen. Und nach unserer Verantwortung, nach unserer moralischen Verantwortung.
Das ist auf jeden Fall ein Buch, über das man dann sprechen möchte.
Absolut. Deswegen, also wenn es auf Deutsch kommt, dann musst du es lesen.
Mache ich auf jeden Fall. Und ich sehe doch da ein Zitat vorne von einem deiner Lieblingsautoren auf dem Cover.
Absolut. Paul Murray, den wir heute auch im Stapel hier haben, sagt, it's profound and beautiful. Das ist es wirklich. Also es hat eine ganz, ganz tolle Tiefe. Es ist wunderschön geschrieben. Mhm. Es hat sogar auch Humor, obwohl das wirklich diese gravitätischen Themen sind. Ich finde, das hält wirklich sehr viel bereit.
Oh, danke schön.
Was hast du jetzt mitgebracht, Simone?
Humor ist das Stichwort, habe ich nämlich auch. Ich habe hier ein humorvolles erzähltes Buch, also erfrischend erzähltes. Jessica George, Mame heißt es. Und dieses Buch hat mich komplett umgehauen und begeistert. Und ich bin nicht die Einzige, die davon so begeistert ist, nämlich auch Bondi Gámez, die Autorin von Eine Frage der Chemie,
ja.
Und Celeste Ng. Und wir alle sind begeistert, obwohl wir keine 25 mehr sind.
Oh, okay.
Weil 25 ist das Mädchen in dieser Geschichte. Mama heißt eigentlich Madeleine und wird von allen Maddie genannt. Und ihre Mutter hat ihr in den Jugendtagen den Namen Mame gegeben. Das ist ein Kosename, kommt aus der Twi-Sprache. Also Twi ist die Sprache, die man in Ghana spricht, denn Maddie hat ghanische Wurzeln.
Mhm.
Und vor 8 Jahren musste sie tatsächlich schon sehr früh erwachsen werden, weil ihr Vater ist an Parkinson erkrankt und die Mutter musste immer nach Ghana für einen längeren Zeitraum. Wir reden da nicht von irgendwie 3-4 Wochen, sondern hat dann ein Jahr in Ghana gelebt und ein Jahr dann wieder in London und hat sich dort um das familiäre Hostel kümmern müssen. Und sie ist sozusagen weg und auch der ältere Bruder von Maddie James auch weg. Also ist Mame oder Maddie zurückgeblieben und pflegt nun seit 8 Jahren ihren Vater, hat aber auch noch einen Pfleger an ihrer Seite. Und jetzt kommt ihre Mutter zurück nach London und für Maddie ergibt sich die Möglichkeit, auszuziehen in eine WG, in eine Mädchen-WG.
Mhm.
Sie nutzt die Chance und zieht dorthin und hat sich auch gleich einen Plan aufgestellt. Jetzt endlich kann es losgehen. Sie hat so Ziele, sie möchte irgendwie möchte auch Männer kennenlernen oder Jungs. Lernt auch jemanden kennen, Sam, der ist ja charmant, aber ehrlich gesagt weiß sie gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Sie hatte noch nie wirklich eine ernsthafte Beziehung, ist auch noch Jungfrau, also ist da sehr unbeholfen. Hat aber immer ihr Handy, was sie befragt, sprich Google. Stellt da die witzigsten Fragen, aber auch ernste Fragen und Google spuckt dann die Antworten aus. Und wenn Google mal nicht weiter weiß, dann gibt es ihre beiden Freundinnen, die sie anruft und die haben auch immer ganz, ganz tolle Antworten parat. Aber das ist nicht nur alles Sonnenschein. Maddie ist gerade in ihre Wohnung oder ins WG-Zimmer eingezogen und hat just ihren Job verloren am Theater. Sie ist aber eine Überlebenskünstlerin und genau das zieht mich durch dieses Buch. Einerseits dieser starke Überlebenswillen, dann irgendwie der Charme und ja, die Leichtigkeit, aber auch sehr viel Herzenswärme. Da steckt auch viel Tiefe drin und ich habe dir ja auch nochmal die englische Ausgabe mitgebracht, die ich tatsächlich schöner finde und da du ja das Englisch so perfekt beherrschst, kannst du das nochmal...
Genau, es heißt also, my name is Mame, the heroine who didn't know you needed.
Thanks. Genau, so hatte sich das Buch auch, genau so hatte sich das angefühlt. Ich habe es aufgeschlagen und ich war drin gefangen und ich habe mich unsterblich verliebt. Auch dann natürlich Jessica George, die mit dem Buch, kaum ist es erschienen, auf der New York Times Bestsellerliste gestanden hat, auch die richtige Sprache findet. Mhm. Und die Autorin arbeitet natürlich auch im Verlagswesen. Unsere Hauptfigur Mame liest natürlich auch sehr gerne und ihr Weg führt sie dann auch in einen Verlag. Aber mehr darf ich nicht verraten. Also große, große Lesefreude für alle ab 18 und alle Junggebliebenen.
Das heißt also das Versprechen, dass wir nicht wussten bis jetzt, dass wir sie quasi, dass wir diese Heldin brauchen, das wird eingelöst in dem
Buch. Sowas von.
Ach toll. Und du sagtest ja, sie ist 25, ohne jetzt unser Alter verraten zu wollen, Simone. Es ist für uns interessant, ne?
Total, auf jeden Fall. Also man fiebert damit.
Ach toll. Sehr schön.
Ja. Was hast du als nächstes?
Also jetzt geht's nach Irland und zwar zu dem Autor, dessen Zitat vorne auf dem Buch von dem Neil Mukherjee draufsteht, Paul Murray. Und wir haben ja auch schon viel über dieses Buch gesprochen.
Das haben die und ich kann es kaum erwarten, darin einzutauchen, wenn ich jetzt Urlaub habe, weil es ist natürlich kein zartes Büchlein, sondern...
Das ist es in der Tat nicht.
Hat auch in der Deutschfassung wieder viel mehr als in der englischen.
Es liegt einfach bei knapp 700 Seiten.
Ja, Simone. Das ist...
Es ist ein Schwergewicht und eintauchen, reintauchen, sich reinfallen lassen... ist genau das richtige Stichwort.
Aber
absolut.
Genau, es fängt aber schon, ich habe ja schon mal reingeguckt, es fängt wirklich ganz fantastisch an.
Genau, ich habe auch gedacht, ach, muss ich das jetzt lesen? Wieder so ein Schwergewicht, so ein dickes Buch. Wir hatten dann ja auch mit großer Begeisterung unseren Demon Copperhead gelesen, von der Pulitzer-Preisträgerin.
Barbara Kingsolver.
Danke dir. Und dann ist das auch jetzt so dick und ich habe gedacht, ach, jetzt stand es ja auch auf der Booker-Preis-Liste, dann auf der Shortlist, dann werden es ja genug Leute gelesen haben und irgendwann dachte ich, jetzt lese ich einfach mal rein. Naja, und dann hatte es mich, wie das ja gerne mal so ist. Und es ist wirklich wunderbar. Es ist ein großer Gesellschaftsroman, es ist ein großer Familienroman, ausgehend aus einem kleinen irischen Örtchen, anhand von einer Familie. Und ich liebe das, wenn Bücher mich quasi aus diesem Mikrokosmos, Dorf oder Familie rausnehmen in ein größeres Ganzes und quasi mich noch eine größere Perspektive einnehmen lassen, respektive es um übergeordnete universelle Themen geht. Und das macht Paul Murray ganz, ganz fabelhaft. Also es geht um diese Familie, vier Familienmitglieder, Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Und jedem dieser Familienmitglieder sind Kapitel gewidmet. Und es geht los mit der gerade 18-jährigen Cass, die Tochter der Familie. Die fängt als erstes an zu erzählen und nimmt uns erstmal so ein bisschen mit in ihren Alltag, zu ihrer Freundin Elaine, zu der sie sehr, ja, aufsieht, würde ich sagen. Sie nimmt uns mit zu sich nach Hause, wo wir dann auch ihrer Mutter Imelda zum Beispiel in der Küche begegnen. Und ich finde das so toll gemacht, dass wir sie quasi erstmal nur so eindimensional aus der Sicht von Cass, also der Tochter, erleben. Und als Imelda dran ist zu erzählen, erleben wir natürlich so eine ganz komplexe Figur. Das macht der ganz, ganz toll. Dann ist der Sohn dran, PJ, der ist, glaube ich, erst 12 ungefähr. mit seinen ganzen Sorgen und Nöten, irgendwie auch ein unsicherer Junge, der viel an sich selbst zweifelt, der mitkriegt, dass es in der Familie, dass in der Familie nicht so richtig eitel Sonnenschein ist. Und dann die Eltern. Da hätten wir einmal Dicky, den Vater, der ist Autohändler. Und sein Vater hat ihm quasi das Business anvertraut und ist abgehauen und verbringt seine Rente auf einer spanischen Insel, glaube ich, ne? Oder wo war das? Ich meine ja.
Ich glaube ja, ja.
Genau. Und das Business läuft aber leider nicht so gut. Also diese richtig guten Zeiten sind irgendwie vorbei, wo jeder mindestens aus diesem kleinen Ort, aber auch aus dem Umkreis zu diesem Autohaus kam und sich da hat beraten lassen und eben aber auch gekauft hat. Die Zeiten sind vorbei und dann gibt es eben Imelda, von der wir quasi, wenn über sie erzählt wird, erst einmal nur erfahren, dass sie unglaublich schön ist. Auf jeden Fall auch für ihr Alter. Sie ist auch so Anfang 40. Unglaublich schön. Also ein bisschen so eine Dorfschönheit. Und als wir dann bei ihr ankommen, merkt man, wow, so eine komplexe Figur. Wie soll es auch anders sein? Und wir erfahren wirklich viel über sie. Auch über ihre Kindheit in einer ja wirklich sehr armen Familie. Geradezu prekär, würde ich sagen. Und wie sie immer davon geträumt hat, anders leben zu können einmal und sich dann an Dicky geklammert hat und den Wohlstand, der dann zu ihr gekommen ist, wirklich sehr, sehr genossen hat und die sehr, sehr drunter leidet, als jetzt eben das Business nachlässt, das alles nicht mehr so läuft und sie nach und nach anfangen muss, sich einzuschränken, bis sie anfängt, ihren Schmuck zu verkaufen bei eBay. Und ich kratze wirklich nur an der Oberfläche. Das geht richtig, richtig tief. Und natürlich gibt es sehr, sehr viele Untiefen, wie das ist in Familien. Es gibt Familiengeheimnisse noch und nöcher. Es gibt so viele Dinge, von denen kein anderer weiß. Auch wenn am Tisch gemeinsam gesessen wird, beim gemeinsamen Abendessen und es wird erzählt, es wird geredet und geredet und eigentlich wird nichts gesagt. Ich weiß, es hört sich jetzt nicht an wie ein wahnsinnig spannendes Buch. Das ist doch, es aber hat, wirklich. Aber
doch, wir haben ja auch schon Rückmeldungen von Kunden, die es gelesen haben.
Es reißt einen mit. Ja. Nicht umsonst hat es den Irish Book Award unter anderem gewonnen. Und es behandelt wirklich viele, viele, wie ich schon eingangs sagte, sehr universelle Themen. Also auch das Thema Klassismus wird aufgegriffen. Familie, was bedeutet Familie? Was bedeutet Reichtum? Wie reich darf man überhaupt sein? Aber eben auch zum Beispiel Themen wie den Klimawandel, der auch drin vorkommt. Dicky, der nicht wahrhaben will, dass sein Business offensichtlich irgendwie vorbei ist, der fängt nämlich an, im Wald einen Bunker zu bauen.
Verrückt.
Ja, also, mit einem Bekannten, der genau, Prepper-mäßig, bringt auch nochmal so eine ganz interessante Komponente rein. Und Simone, der Schluss.
Habe ich auch schon mir sagen lassen, ist wohl der
absolute Knaller. Der ist der absolute Knaller. Ja. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet. Und ich glaube, das ist das krasseste Ende, was ich seit langem gelesen habe.
Okay.
Mehr sage ich nicht. Der Stich der Biene.
Der Stich der Biene sticht mich auch.
Ja.
Und es ist auch das Stichwort, denn wir werden auch über dieses Buch sprechen.
Das werden wir.
Bei unserem irischen Aperitif am 25. Juni.
Ganz genau.
Da könnt ihr euch gerne auch noch anmelden. Und wir freuen uns schon sehr drauf. Toll, Sir. Und ich tauche da in 2 Wochen ein.
Wie schön. Dann reden wir noch mal drüber.
Ja.
Der Stich der Biene übrigens bezieht sich auf einen tatsächlichen Stich einer Biene. Und es wird so gefragt, was sind eigentlich die Momente gewesen, die alles verändern?
Toll.
So Zäsurpunkte im Prinzip. Genau, und jetzt bin ich still. Du hast auch noch was Tolles dabei. Was Spannendes, ja. Ne?
Er hat es wieder getan und er war wieder so gut. Die Rede ist von Christopher Carlson, Wenn die Nacht endet. Der Autor, ja, ist, finde ich, einer der herausragendsten schwedischen Krimi-Autoren, die es derzeit gibt. Und ich habe vorhin schon geguckt, aber noch nicht die neue Krimi-Bestenliste gefunden. Kann mir aber sehr gut vorstellen, dass der Krimi dort draufstehen wird, weil es ist wirklich wieder fantastisch. Ich möchte aber zunächst, bevor ich jetzt hier einsteige und erzähle, ein Zitat draus vorlesen. Und zwar: Richtig und falsch, fall nicht vom Himmel. Sie werden auf Erden gemacht, um Katastrophen zu verhindern. So ein Satz vermutet man eher weniger in Krimis und passt aber tatsächlich so wunderbar zu diesem Autor, denn im Grunde genommen sind seine Bücher keine Krimis, sondern es sind mehr Romane, also Kriminalromane. Deswegen steht vorne auch Kriminalroman drauf und das ist schon wichtig. Es geht um einen Jungen, der nach einer Party tot aufgefunden worden ist. Michael heißt er. Und es stellt sich relativ schnell heraus, dass es auch nicht das Auto ist, was zu ihm gehört, sondern zur Mutter einer Schulkameradin. Auf der Party wurde nicht nur viel getrunken, sondern es gab auch einen Streit zwischen Michael und Jakob. Michael hat sich über die finanziellen Verhältnisse von Jakobs Familie lustig gemacht. Sie haben halt nicht so viel Geld und daraufhin ist es ja zu einem Streit gekommen. Und nun natürlich die Frage, hat das Jakob dazu getrieben, dass er seinen Schulkameraden umgebracht hat? Siri Bengtson ist die Ermittlerin, die jetzt gerade dort anfängt, in diesem kleinen Örtchen in Schweden, in Skarfböke. Und schon auf den ersten Seiten führt uns aber der Autor ganz woanders hin. Also wir sind auch da, aber die Kommissarin wird mit einem vermissten Fall von einem Jugendlichen vertraut gemacht. Und er verrät außerdem, dass dieser Fall, wie auch dieser Mordfall, 3 Jahre später dazu führt, dass die Kommissarin ihren Job an den Nagel hängt. Bumm. So, und nun, was machen wir? Wir rasen durch die Geschichte. Der Autor ist studierter Kriminologe und er hat ein wirklich, man kann es nicht anders sagen, ein fein sensorisches Händchen für seine Figuren. Wir sind in verschiedenen Figuren, wir sind vor allen Dingen aber auch bei den Jugendlichen. Insofern kann man diesen Roman durchaus auch jungen Lesern ab 18 in die Hand drücken. Es geht darum, was will man werden, wer will man sein? Und natürlich geht es auch um das große tragische Ausmaß, Tod eines Jugendlichen, eines Schulfreundes in diesem Ort. Und da hängen viele Geschichten mit drin. Außerdem erwähnenswert sind natürlich wieder die unglaublich tollen Sätze, die Umschreibung, die der Autor eben schafft. Und es zeigt auch wieder, ein guter Kriminalroman muss nicht gewalttätig, muss nicht laut sein. Wenn er einfach richtig gut erzählt ist, dann bleibt man da drin. Also absolut stimmungsvoll. Hier unsere Chefin Anne-Rose Beurich hat mal gesagt, Christopher Carlsson hat den skandinavischen Krimi erfunden. So nicht so sachgerecht, ne, aber ja. Es ist, aber genauso ist es, ne? Also es ist ein klassischer, leicht melancholischer natürlich auch, durchzogener Krimi. Aber für alle Fans, die Christopher Carlsson bislang gelesen haben, sie werden ihn auch wieder lieben. Und übers Ende würde ich gerne mit ihnen dann sprechen.
Oh, also mir hast du den schon wirklich verkauft sozusagen, weil das sind mir wirklich die Liebsten, die ohne Blut und Gräuel auskommen. Ich finde sie dann auch gleich viel mehr, viel intelligenter tatsächlich. Und wenn ich jetzt Carlsson noch nicht kenne, ich mit dem neuen Buch anfangen?
Das kannst du. Sie hat ja bislang, hat er mehr als 3 Krimis geschrieben, aber Rowald hat die Krimis herausgebracht und die sind alle unabhängig voneinander. Also man kann den einen als auch den anderen. Es tauchen immer ab und an so Figuren aus den vorherigen auf. Und was ich auch immer sehr gut finde, ist, dass er so verschiedene Zeitschneisen hat, ne? Also Fälle werden in der Regel nicht gelöst. Sie bleiben dann liegen, brach, und dann kommt eine neue Figur und gräbt es dann aus und findet dann die Lösung.
Ne? Ach toll.
Sie spielen unabhängig voneinander. Also sind alle, finde ich, gleich gut. Also hohes Niveau und er wurde hier auch mit dem schwedischen Krimi-Preis ausgezeichnet. Also wirklich toll. Allerfeinste Kost.
Klasse. Toll. Ich freue mich drauf.
Ja.
Genau, ich mache jetzt weiter mit meinem dritten Buch des heutigen Podcasts. Und zwar ist das ein Sachbuch aus der aus den Frühjahrsnovitäten der Edition Nautilus. Ein ganz wunderbarer Hamburger Verlag.
Ganz fantastisch, unabhängiger Verlag. Und du hast mir ja von dem Buch auch schon erzählt, was ich super spannend finde, also das Thema.
Mhm. Absolut, das heißt Dekolonisiert Self-Care. Es gab ja auch schon eins, das hieß Dekolonisiert den Hipster.
Auch toll.
Auch toll, genau. Also es ist so eine dekolonisierte Reihe, kann man sagen. Und dieses Buch haben geschrieben zwei Amerikanerinnen, Alison Spurgas und Zoe Malleo Irwin. Es ist also aus dem Englischen übersetzt. Und es hat mich wirklich von Anfang an komplett mitgerissen. Und ich finde, es ist ein absolut wichtiges Thema. Dieses große Thema Self-Care. Mhm. Wir verkaufen ja auch immer wieder Bücher aus diesem Bereich.
Es gibt viele Bestseller.
Es gibt sehr viele Bestseller. Und es gibt auch wirklich gute und auch fundierte Bücher. Es gibt aber natürlich auch viel, ne, was man eigentlich ehrlicherweise auch alles schon weiß oder es wird irgendwas wieder gekäut oder aus allen verschiedenen Disziplinen was zusammengestellt. Anyway, also, ich lese einfach mal vor, was hinten drauf steht, weil ich finde, dann kriegt man schon so ein ganz gutes Gefühl, worum es eigentlich in diesem Buch geht.
Auf jeden Fall.
Also, dieses Buch liefert eine umfassende Analyse der Self-Care-Branche und eine Kritik an den kapitalistischen und rassistischen Untertönen eines Konzepts, das von einer schwarzen Überlebenstaktik zu einem Businessmodell des weißen neoliberalen Feminismus gemacht wurde. Self-Care zu dekolonisieren bedeutet für die AutorInnen, sich zu neuen Modellen von Selbst- und kollektiver Fürsorge zu bekennen und damit die Strukturen der Ungleichheit zu beseitigen. Also, es wird uns ja im Prinzip erzählt, anhand dieser vielen Bücher zum Beispiel, die es gibt, aber auch ganz viele verschiedene Formate in sozialen Medien oder auch...
es gibt ja auch viele Coaches.
Absolut, dieses begegnet einem ja wirklich überall. Mhm. Im Prinzip geht es immer um dich. Mhm. Also den Self-Part der Self-Care.
Mhm.
Und die sagen, das ist es einfach nicht. Da wird zu sehr auf das Selbst geguckt und zu wenig auf das Wort Care, was eben in diesem Wort drin steckt. Und sagen, das kommt tatsächlich, Self-Care ist ein Begriff, der entwickelt wurde tatsächlich von schwarzen und POC-Feministinnen, die daraus einen politischen Akt abgeleitet haben. Also Frauen, die sich ermächtigen, sich um sich selbst zu kümmern und dann aber wieder in der Lage sind, eben für die Community da zu sein. Und sich um die Community zu kümmern und diese zu stärken. Und das ist ja einfach völlig abgefälscht worden im Prinzip. Die nehmen sich dann zum Beispiel Menschen wie Gwyneth Paltrow vor und Goop.
Mhm.
Das haben wahrscheinlich viele schon gehört oder sich auch mal angeguckt. Da wird es ja tatsächlich teilweise richtig absurd, also an Produkten.
Ja, doch teures Wasser und was nicht.
Ganz genau. Und dann gibt es natürlich auch... Retreats, Seminare, die man buchen kann und die Autorinnen sagen eben, das ist ja alles schön und gut, aber es werden einfach wahnsinnig viele Menschen exkludiert, weil das immer mit Finanzen zu tun hat. Also du musst es dir leisten können, eigentlich was für deine Self-Care zu tun. Und das ist ganz, ganz toll beleuchtet. Also es gibt verschiedene Kapitel, die gucken sich das wirklich historisch an und kulturell. Und was ich ganz toll finde, sie geben wirklich Punkte an, ganz praktische Punkte, wie man sich im Prinzip daraus in Anführungszeichen befreien kann. Das ist jetzt von nordamerikanischen Autorinnen geschrieben. Aber ich finde, vieles davon lässt sich wirklich übertragen und anwenden auf uns, auch auf Deutschland. Und ich finde einfach, dass es wahnsinnig toll in Worte gefasst wird, was finde ich manchmal einem richtig so ein Unbehagen bereitet. Aber man kann das nicht so richtig, man konnte es bisher noch nicht so richtig ausdrücken. Und diese beiden Autorinnen haben mir das abgenommen.
Ach.
Und ich kann das da lesen, was ich ganz toll finde. Und auch ein Lob an die Edition Nautilus, die mal wieder einen sehr tollen verlegerischen Beitrag leistet, finde ich. Also ein unbedingtes Muss, dekolonisiert Self-Care. Ich habe es jetzt schon öfter verschenkt. Und genau, ich hoffe, dass es möglichst viele Menschen lesen werden.
Du hast auch schon viele tolle Rückmeldungen bekommen.
Ganz genau.
Ja. Also ich zähle auch dazu, ich möchte es auch gerne lesen.
Ha. Toll. Und ich möchte dein nächstes Buch unbedingt lesen.
Aber dann wahrscheinlich im Original, oder?
Ja, das stimmt.
Ja. Familienglück von Laurie Colvin ist erschienen in der Rowohlt Entdeckungen-Reihe, so nennt sie sich, oder Entdeckungen. Möchte noch kurz ein paar Worte dazu sagen, weil es gibt zwei Frauen, zwei sehr engagierte Bücherfrauen, die vor einem Jahr diese Edition initiiert haben. Einmal ist das Magda Birkmann und dann ist es Nicole Seifert, genau. Und sie haben wirklich ein großes Feingespür für gute Geschichten, denn Nicole Seifert übersetzt Bücher, ist auch Autorin von interessanten Sachbuchtiteln, die sich auch gezielt mit Frauen, mit schreibenden Frauen auseinandersetzen. Mhm. Die Titel haben wir auch alle bei uns vorrätig. Und Magda Birkmann ist Buchhändlerin Ocelot in Berlin, auch ein schöner Buchladen und aktuell Jurorin beim Deutschen Buchpreis. Und die beiden bringen sozusagen oder haben eine Liste mit vielen Autorinnen aus dem 20. Jahrhundert, die ihnen sehr wichtig sind. Und was sie aber dazu hingeführt hat und wie sie bei der Arbeit vorgehen, das können Sie oder könnt ihr jetzt auch bei mir auf dem Blog lesen, klappentexterin.de, denn ich habe die beiden interviewt, weil ich auch mehr wissen wollte. Mhm. Also, Familienglück ist bereits 82 erschienen. Unser lieber Kollege Frank hat es auch mit großer Begeisterung gelesen. Und mich hatte eigentlich der Klappentext schon sofort, weil die Geschichte spielt in der Park Avenue in New York. Und Polly ist die Hauptfigur. Sie ist verheiratet, hat zwei wirklich bezaubernde Kinder, eine Familie und einen Anwaltsehemann. Müsste eigentlich glücklich sein, aber sie hat noch jemanden. Sie hat Lincoln. Das ist ihr Geliebter. Hm. Und der ist Maler. Und Lincoln hatte bislang auch keine längere feste Beziehung, weil er ist halt so ein Freigeist und eigentlich will er sich nicht binden. Aber Polly bringt ihn da tatsächlich in eine Bredouille, weil zwischen den beiden ist mehr als nur eine sexuelle Anziehungskraft und da ist was. Und auch Polly ihrerseits fängt an, ihre Rolle zu hinterfragen. Ihre Rolle als Ehefrau, ihre Rolle als Mutter und auch als Tochter, weil sie kommt aus einem gut situierten Haus. Die Mutter ist nicht zufrieden oder glücklich, dass ihre Tochter arbeiten geht. Sie möchte natürlich, dass sie ganz für ihre Kinder da ist, aber Polly möchte das nicht. Und folglich ist unsere liebe Polly auch so ein bisschen durch den Wind, wird vergesslich. Und als Lincoln nun eine Einladung nach Paris bekommt, fragt er seine Liebste, ob sie denn nicht mitkommen möchte. Und Polly, eigentlich voller Schutzbe, wagt dann doch nicht den Schritt. Aber vielleicht ist die Entscheidung auch die richtige. Dieses Buch hat Charme, hat auch wieder eine richtig tolle Leichtigkeit. Und es gehen sowohl Frank als auch mir, wir fühlten uns wie in einem guten Film. Also wirklich tolle Szenen. Es sind Dialoge zum Schmunzeln, einfach zum Fliegen. Denn hier vorne ist auch ein Drache mit drauf. Der hat auch eine besondere Bedeutung. Und ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, gäbe es die Sendung Lesen mit Elke Heidenreich, sie würde dieses Buch hochhalten. Also, große, große Empfehlung und ein fantastisches literarisches Fundstück. Wir haben alle Bücher dieser Reihe auch bei uns im Laden präsentiert, hinten in der Ecke,
ja,
bei unseren Klassikern.
Eine wichtige Reihe.
Ganz toll. Ja, es kann davon nicht genug geben. Und sie ist halt auch vielseitig. Ne? Wir haben deutschsprachige Autoren, wir haben englischsprachige. Also, es lohnt sich auf jeden Fall.
Mhm. Schön.
Ja.
Toll.
Ja, Mensch,
wir haben viel, viel geredet, ne?
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke für die Geduld.
Ja, genau. Und ja, wir hoffen, wir haben ein bisschen Lust gemacht aufs Lesen.
Ja, also ich habe auf jeden Fall große Lust, deine beiden Bücher zu lesen.
Mhm.
Sind ja gut, sind drei. Das eine habe ich ja schon.
Ditto.
Yes. Und wir sehen uns dann wieder, beziehungsweise hören uns wieder am 7. Juli.
Genau.
Bis dahin. Eine schöne Zeit.
Genau, einen schönen Sommer.
Und
auf bald.
Auf bald.
Tschüss.
Tschüss.